Lead Long and Prosper, euer Spellcast für Freude an Führung. Erfahrungen, Tipps und wertvolle Hacks für alle, die mit viel Freude führen wollen.
Hallo, liebe Spellcast-Freundinnen und Freunde, zu dieser neuen Episode von unserem Podcast. Wir haben wieder eine interessante Besucherin, einen interessanten Gast bei uns. Es ist Angela Westdorf. Aber bevor ich zu Angela komme, zunächst erstmal meiner Co-Podcaster, nämlich Sabine, die heute das Interview mit mir zusammenführt. Hallo, Sabine.
Hallo.
Und dann den Hans-Joachim, der heute der Spellcaster ist und am Schluss dazu kommt.
Hallo von mir.
Angela, erstmal ein herzliches Willkommen und ein Dankeschön, dass du heute zu unserem Podcast gekommen bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Dann stellen wir dich erstmal vor. Angela ist Managing Partner bei Signium in Deutschland, einer der weltweit führenden Executive Search Firms. Sie ist also Personalberaterin. Sie hat dort 1998 begonnen und somit mehr als über 2 Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit Menschen als Führungskräften. Dein Erfolg, Angela, beschreibst du so. Es basiert auf Marktverständnis, auf kontinuierlich wachsendem Netzwerk und einer guten Portion Empathie. Du hast deine Kundenbasis und deine Erfahrung gesammelt, vor allen Dingen im Pharmabereich, in MedTech, Biotech, E-Health und privat geführten Krankenhäusern. Nebenbei bist du auch, oder wichtig auch, deine Rolle als Gründerin der Global Life Sciences Sparte von Signium in 2008. Und diese hast du auch von 2013 bis 2018 angeführt. Du bist dann auch in den globalen Aufsichtsrat von Signium gekommen und hast verschiedene führende Rollen, unter anderem als Vice Chair und als Chair gehabt. Du hast einen Abschluss in deutscher und englischer Literatur und Linguistik gemacht, hast auch in Deutschland und England gelebt. Aber, und das ist ganz wichtig, du bist eine waschechte Kölnerin und das werden wir mit Sicherheit auch raushören. Also nochmal ganz herzlich willkommen, Angela. Vielleicht fangen wir erstmal mit einer ganz einfachen Frage an für unsere Hörerinnen und Hörer. Was macht eine Personalberaterin eigentlich?
Ja, sehr gute Frage. Jedenfalls nicht nur Lebensläufe von A nach B schieben, sondern es ist eine sehr intensive Tätigkeit, in der man, wenn man wirklich mal den Prozess auch betrachtet, sich sehr zu Beginn von gemeinsamen Aufträgen und Zusammenarbeiten sehr intensiv mit den Klienten auseinandersetzt, sehr intensiv mit der Kultur des Unternehmens auseinandersetzt, sehr intensiv auch dahingehend, welche Rolle wie besetzt werden soll, mit welchen Zielen auch diese Person an Bord kommen soll. Also die Vorarbeit ist da sehr intensiv. Ich habe das gerade in einem Fall, wo wir mit 13 Gespräche geführt haben vorher und wir dann erst zu einem Profil gelangt sind, mit dem wir dann an den Markt gehen, an potenzielle Kandidaten, diese kontaktieren, mit ihnen Gespräche führen, Interviews führen und meine Aufgabe ist dann, aus diesen geführten Interviews dem Klienten entsprechend Kandidaten dann auch vorzustellen. Typischerweise eine Runde von 3 bis 5 Kandidaten. Daraus wird dann im Idealfall die Wahl getroffen und wir begleiten den Prozess und ich persönlich eben auch bis nicht nur zur erfolgreichen Vertragsunterzeichnung, sondern auch bis hier jemand an Bord ist und auch das gesamte Onboarding lang. Also es entstehen daraus, und das weißt du am besten, auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg Kontakte und Beziehungen und Netzwerke, weil es natürlich immer auch spannend ist zu erfahren, wie hat sich die Person innerhalb des Unternehmens weiterentwickelt oder wie geht der Lebensweg weiter, sowohl von Kandidaten als auch von Klienten.
Jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage, das hast du dir bestimmt, als du noch jünger warst, nicht geträumt, dass du mal in dieser Sparte landen wirst. Wie bist du dahin gekommen?
Ich habe noch nicht mal gewusst, dass es sowas gibt. Und die erste Frage in dem Bewerbungsgespräch, wo ich mich auf eine ganz andere Stelle beworben hatte, war, als ich dann davon erfuhr, was man macht, habe ich gesagt, ist das nicht illegal, Leute von anderen Unternehmen abzuwerben? Und was zum großen Lachen geführt hat. Und ich habe dann erst erfahren, dass es tatsächlich eine Branche gibt, die auch ja schon sehr lange existiert. Das hat mich damals sehr überrascht und neugierig gemacht und habe dort angefangen und fand es erstmal aber auch gar nicht so toll, weil es auch schwierig war, an Kandidaten heranzukommen, mit Kandidaten zu sprechen. Und ich muss sagen, meine Liebe hat sich dann daraus entwickelt, dass ich festgestellt habe, dass man Menschen wirklich glücklich macht. Also es ist eigentlich der tollste Job auf der Welt, weil wenn etwas funktioniert, wenn Kandidaten, Kandidatinnen glücklich sind in ihrem Unternehmen, sich da gut weiterentwickeln können. Wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, Mensch, Frau Wester, das ist das Beste, was mir passieren konnte, hatte ich jetzt gerade vor ein paar Tagen ein sehr erfüllendes Erlebnis, dann schlägt das Beraterherz höher und das ist natürlich toll. Und das Ganze hat aber eigentlich dann angefangen, wirklich ganz, ganz klein, also wirklich als Junior Researcher, weil ein Studium war zwar gut zu haben, aber es ist keine Vorbereitung darauf. Und was ich glaube, was man relativ früh schon gemerkt hat oder was relativ früh dann der Fall war, wenn man eine Begeisterung mitbringt, sowohl gegenüber Kandidaten als auch gegenüber Kunden, dann ist auch etwas, wo man in offene Gespräche gehen kann, wo man Menschen kennenlernt und das ist ja eigentlich das, worum es dann geht. Also es menschelt in meinem Job 100%.
Angela, lass uns nochmal auf diesen Wechsel schauen, weil ich finde den spannend auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast mir im Vorfeld verraten, dass du in der Medienbranche unterwegs warst, etwas auch mit der Sendung mit der Maus zu tun hattest. Und dann bist du wirklich in eine völlig andere Branche eingestiegen. Ist das etwas, was du heute auch jungen Menschen raten würdest?
Also ich kann da noch einen kurzen Schritt früher anfangen. Also danke für die Frage, die beantworte ich sehr gerne. Ich habe schon ganz früh während des Abiturs entschieden, ich mache nicht das, was ich ein Jahr vorher, worauf ich mich beworben habe. Ich hatte eine Bankausbildung, die ich hätte machen sollen. Gab dann ein persönliches Erlebnis, wo ich dann gedacht habe, nee, du machst das, was du wirklich machen willst. Und das war Sprachen studieren. Auch wenn man da damals außer Lehrer gar nichts mit anfangen konnte. Und ich wollte Sprachen studieren und ich wollte in Medien. Und das hat ja nun mal teilweise funktioniert während des Studiums. Und danach war es dann wirklich ja durch Zufall, dass ich da gelandet bin. Und ich würde immer sagen, man muss das machen, woran man Spaß hat. Alles andere wird sich fügen, bin ich mir ganz sicher. Wenn man flexibel ist und sich anpassen kann und auch offen für Neues ist und wenn man gut darin ist, was man tut, hat man alle Chancen der Welt, bin ich mir ganz sicher.
Wo hast du selber Führung gelernt, Angela? Du musst ja auch andere Menschen führen und du hast ja auch viel mit Hierarchien zu tun, auch in deiner eigenen Unternehmung. Das inspiriert dich oder wer?
Ich habe Führung nie professionell gelernt, tatsächlich. Ich habe kein einziges Führungsseminar besucht. Ich weiß auch nicht, ob ich die beste Führungskraft bin, aber ich habe mehrerlei mitgenommen. Also was ich mitgenommen habe, ist von meinen früheren Chefs ganz vieles, was ich nicht wollte und ganz einiges, wo ich gedacht habe, das wirst du in deinem eigenen Unternehmen mal genauso machen. Und das habe ich auch so umgesetzt. Ich wollte immer langjährige Mitarbeiter haben. Ich wollte immer guten Austausch, regelmäßigen Austausch haben. Ich wollte immer begeisterte Mitarbeiter auch haben und da also wirklich sehr stark im Team arbeiten, das hat auch funktioniert. Wo hole ich mir Anregungen? Das ist schon sehr stark auch von Kandidaten und Kunden, also die ich kennenlerne über die Jahre hinweg, wo ich mir Sachen teilweise abgeguckt habe und denke, Mensch, also das finde ich schon toll, wie das passiert. Man lernt natürlich auch Menschen kennen, wo man denkt, die möchte man nicht unbedingt übernehmen oder Elemente ihres Verhaltens. Aber da habe ich mir schon einiges auch wirklich angeschaut, wo ich denke, Mensch, also das finde ich wirklich auch sehr inspirierend und zum Umsetzen geeignet.
Und schauen wir mal vielleicht in deine Rolle. Du hast ja schon am Anfang gesagt, du hast viel mit Menschen zu tun, das menschelt in deinem Umfeld. Woran merkst du, ob ein Kandidat ein guter Mensch ist?
Also zu den Zeiten, als man sich noch persönlich getroffen hat, war für mich zum Beispiel immer ein Element, wie ist jemand reingekommen ins Büro? Wenn entweder meine Assistentin noch das Team begrüßt hat, war es für mich schon jemand, wo ich gedacht habe, das passt nicht, finde ich nicht gut. Ja, also für mich... Oder sagen wir andersrum gesprochen, ich habe für mich das Thema gute Führung so definiert, dass es eine extrem auch wertschätzende Führung ist. Und das heißt, und ich werde vielleicht da gleich noch auch ein Beispiel bringen, aber das bedeutet, alle Menschen zu respektieren und wertzuschätzen, egal welche Rolle sie einnehmen. Und jemand, der nur mit mir spricht, und so gibt es leider relativ viele, die einfach denken, alle anderen sind nicht wichtig im Team, auch merke ich das in Online-Kontakten, die nur mit mir sprechen wollen oder nur mit mir kommunizieren wollen, muss ich sagen, halte ich das nicht für ideal. Ich finde es immer wichtig, dass die Menschen sich öffnen und authentisch sind. Wenn ich das Gefühl habe, jemand kommt sehr aalglatt mit einem vorgefertigten Gesprächsinhalt, mit einer vorgefertigten Rede auf mich zu, überzeugt mich das nicht. Derjenige ist nicht spontan, derjenige kann sich nicht auf sein Gegenüber einstellen. Derjenige hat es offenbar nötig, so etwas so vorzubereiten, dass es sonst nicht funktionieren würde, ja, oder er oder sie sich dran festhalten muss. Ja, also das ist für mich wichtig, dass man spontan sein kann, authentisch sein kann. Ich versuche ja auch immer, ein, zwei Fragen zu stellen, die keiner kennt, um die Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken und dass sie wirklich was Persönliches dann auch sagen. Und ich mache es auch fest daran, kann derjenige oder kann ich zu der Person Draht aufbauen, habe ich das Gefühl, ich kann die Person greifen. Ja, also ich habe mal ein Interview geführt mit einem Kandidaten, da hat mich zufällig der Kunde direkt danach angerufen. Und ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie was? Ich kann den Menschen nicht greifen, der rinnt mir durch die Finger. Also wie Sand, ja. Also ich kann Ihnen nicht sagen, ob der gut ist oder schlecht. Der hat irgendwie die richtigen Antworten gegeben, aber eigentlich, ich kann ihn nicht einschätzen. Und er hat nachher hat gesagt, wissen Sie was, ich führe das Gespräch mit dem und dann sprechen wir miteinander. Und hat dann nachher gesagt, Frau Westrup, ich weiß, was Sie meinen. Nee, machen wir nicht. Man muss den Menschen greifen können. Und der hat dann Ecken und Kanten und der, da läuft auch in so einem Gespräch vielleicht nicht alles perfekt. Und dann lerne ich aber die Person kennen. Weil es sind ja immer Situationen, die zusammenpassen oder die nicht zusammenpassen. Es gibt ja nicht gut und schlecht. Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Anforderungen von Unternehmensseite und unterschiedliche, sag ich mal, Bedürfnisse und Wünsche, die jetzt ein Kandidat hat oder eine Kandidatin. Insofern finde ich es immer am besten, umso authentischer man ist.
Viele denken ja, Erfolg ist planbar und bereiten sich wahnsinnig gut vor. Hast du eine Empfehlung, wie bereite ich mich bestmöglich auf so ein Gespräch mit einem Personalberater vor? Und vielleicht sogar noch dahinterliegend, sind Karrieren planbar? Also was sollten wir heute jungen Menschen mitgeben, die sich überlegen, welche Schritte muss ich eigentlich in meinem Lebenslauf machen, damit ich überhaupt mal irgendwann mit der Angela Westdorf sprechen kann?
Sind Karrieren planbar? Ich glaube, in gewissen Teilen schon. Ich würde jedem mitgeben, also ich finde es ganz extrem wichtig, international mal eine Station gemacht zu haben, wenn man sich wirklich entwickeln will in eine Führungsrolle. Ob jetzt kleines Unternehmen, großes Unternehmen, hat auch mit Führung nicht unbedingt was zu tun. Es gehört zur Persönlichkeitsbildung. Sich mal komplett in einem anderen Umfeld bewegt zu haben und ein Leben aufgebaut zu haben, das ist wahnsinnig bereichernd, andere Kulturen kennengelernt zu haben. Das habe ich bei mir selber festgestellt und das finde ich einfach extrem bereichernd. Man muss sich mal rausbewegt haben aus seiner Komfortzone. Wenn man vom Studium her schon extrem stringent unterwegs ist und hat dann auch entsprechende Praktika gemacht und ist entsprechend in Unternehmen eingestiegen, hat sich da weiterentwickelt. Für mich ist wichtig, dass man sich innerhalb eines Unternehmens hat weiterentwickeln können. Das ist insofern planbar. Wenn jemand alle 2 Jahre gewechselt hat und ich sehe das im Lebenslauf, finde ich schlecht. Ich würde immer den jungen Leuten sagen, haltet durch, macht den nächsten Schritt im Unternehmen. Habt da bewiesen, dass ihr wirklich auch gute Arbeit geleistet habt. Es gibt einen Kunden in der Vergangenheit, wo die Leute alle 2 Jahre die Position gewechselt haben und weiter befördert wurden in andere Rollen hinein. Ich habe immer dagegen argumentiert, immer gesagt, ich finde das nicht gut, weil die Leute wissen das, dass sie nach 2 Jahren sich weiterentwickeln. Die agieren ganz anders, als wenn sie langfristig auf der einen Seite die Früchte dessen ernten, was sie mal gesät haben, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Wenn sich etwas nicht so entwickelt wie geplant, dann sind sie auch noch da. Müssen damit umgehen, sage ich mal, müssen reagieren. Also insofern, ich bin immer ein großer Fan davon, dass man also nicht zu kurze Zeiten innerhalb einer Position oder innerhalb eines Unternehmens hat. Und ich finde, bin auch ein großer Freund davon, dass jemand Ecken und Kanten hat. Dass jemand etwas in seinem Lebenslauf hat, was eben nicht stringent und was eben nicht, ich sage mal, so perfekt ist, wie man sich das so vorstellt. Weil ich glaube, dass das bereichernd ist und dass das einen Menschen ausmacht und ein persönliches Profil prägt.
Was ist für dich eine gute Zeit? Also wenn du sagst, so 2 Jahre ist zu kurz, für viele junge Menschen ist das unvorstellbar. Also was ist eine gute Verweildauer auf einer Rolle, damit man ernten kann?
Das kommt etwas auf das Level und auf die Art der Rolle an. Aber ich würde sagen, mindestens 3 Jahre, 3 bis 5. Also in der Geschäftsführungsposition ist schon, finde ich, schon 5 wichtig. Man kann alles argumentieren und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand nach einem halben Jahr ein Unternehmen verlässt oder nach einem Jahr, wenn er sagt, Mensch, das hat einfach nicht gepasst. Auch sowas ist ja ein Bruch und ist auch eine Entwicklung, wo man sagen kann, okay, gut, das konnte man nicht voraussehen. Nach allem bestem Wissen und Gewissen habe ich mich dafür entschieden oder hat sich das Unternehmen für mich entschieden. Wir haben festgestellt, wir passen nicht zusammen. Ich finde, man kann eigentlich alles erklären, aber vom Prinzip her so 3 bis 5 Jahre fände ich schon gut.
Hast du noch ein cooles Beispiel für so eine Ecke und Kante, die dich überrascht oder völlig begeistert hat?
Wenn jemand sagt, er hat bewusst sich entschieden, aus einem Unternehmen herauszugehen, weil er gesagt hat, ich habe eine Situation in der Familie, kann Krankheit sein, kann aber auch was Positives sein und ist dann mit der Familie ein Jahr lang durch die Welt gereist. Wobei ich dazu direkt sagen muss, ich möchte es nicht einschränken, aber das ist ja meine Überzeugung. Ja, ich habe natürlich Klienten teilweise, also Unternehmen und Unternehmenslenker, die also mir sagen, es muss irgendwie die Eins vor dem Komma sein im Abitur. Wo ich sage, wenn jemand 20 Jahre Berufserfahrung hat, Entschuldigung, das ist nicht mehr relevant. Aber die Leute gibt es noch.
Darf ich nochmal auf deine lange Jahre Berufserfahrung zurückkommen? Du hast ja hunderte, tausende von Menschen wahrscheinlich gesehen, nicht nur in der Phase, wo du sie begleitest, sondern teilweise ja auch danach. Was sind so die Kernführungsmerkmale, wo du gemerkt hast, das hat Erfolg gebracht und das hat die Menschen ausgemacht? Hast du das am Anfang schon sehen können oder wie ist dir das bewusst geworden und wo hast du das gemerkt?
Die Antwort dazu, würde ich sagen, ist so, auf der einen Seite, es hat sich gewandelt, also es hat sich auf der einen Seite Führung gewandelt, finde ich. Es hat sich auch gewandelt, was die Anforderungen an Führungskräfte sind, durchaus. Aber was ich persönlich festmache, das ist das Thema Wertschätzung. Ich glaube, es ist essentiell, dass eine Führungskraft, egal auf welchem Level sie ist, alle Mitarbeiter in der Organisation wertschätzt und dass die Mitarbeiter das auch vermittelt bekommen. Also auch das Thema Kommunikation halte ich für essentiell. Also das ist etwas, was extrem unterschätzt wird teilweise. Ich habe jetzt vor kurzem noch mit einem Eigentümer, Geschäftsführer eines großen Institutes gesprochen, der reagiert hat auf einen Post, den ich gemacht habe in LinkedIn. Da ging es darum, dass Führung inzwischen oft ein Coaching ist, ein Enabling, und der gesagt hat in einem individuellen Antwort an mich, Frau Westhoff, das ist ja alles schön, Sie werden viele Likes bekommen, aber ich würde so jemanden nicht einstellen. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, wissen Sie was, lassen Sie uns doch mal zusammensetzen. Und dann haben wir also in Berlin 1,5 Stunden lang diskutiert und am Ende hat er gesagt, wissen Sie was, ich glaube, Sie haben recht. Das kann tatsächlich sein. Und wissen Sie was, ich habe sogar ein Beispiel. Und dann hat er mir erzählt, dass er vor kurzem so eine Art Gesamtbetriebsversammlung gemacht hat und den Mitarbeitern berichtet hat, wo es hingehen soll mit dem Unternehmen, was er vorhat, was so seine Ziele sind. Und er sagte, wissen Sie was, danach sind die zu mir gekommen und fanden das ganz toll. Und ich sage, sehen Sie, habe ich gesagt, das zum Thema Kommunikation. Also das war so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, ja, also das ist einfach falsch, dass man denkt, man könnte einfach alles Mögliche machen, ohne die Mitarbeiter mitzunehmen. Und das ist immer wichtiger, ja, in alle Richtungen. Das Dritte, finde ich, ist das Thema Verantwortung wirklich zu übertragen. Ich glaube, das ist etwas, was Führungskräfte lernen müssen und machen müssen, wenn sie wollen, dass sie da Mitarbeiter drunter haben, die auch selbstverantwortlich agieren und die auch Entscheidungen treffen, die auch Spaß an der Arbeit haben und die motiviert sind, sich auch einzubringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das führt so ein bisschen zum letzten Punkt, den ich da sagen würde. Das ist, man muss den Mitarbeitern auch Gestaltungsspielraum geben. Auch das ist noch mal wichtiger geworden in den letzten Jahren, auch im Vergleich zu früher. Früher gab es ja nun hierarchische Strukturen sehr viel stärker und hierarchisches Verhalten sehr viel stärker. Aber diese beiden letzten Punkte oder alle 4 Punkte sind etwas, was heutzutage für eine Führungskraft essentiell ist.
Merkst du das im Gespräch nach den berühmten ersten 10 Sekunden?
Was ich merke, ist ja erstmal jemand, der mir sehr offen gegenüber sitzt, der im Idealfall ja schon auch in der Terminvereinbarung, in den Vorgesprächen mit meinem Team sehr wertschätzend umgegangen ist. Also das merke ich schon. Ich merke, wie jemand von der Kommunikation her ist, das merke ich. Ich merke noch nicht, wie jemand in der Führungsrolle agiert, ob er Verantwortung weitergibt. Das kommt später.
Vielleicht nochmal zur Empathie. Empathische Führung, das hast du ja schon mehrfach auch angedeutet, wertschätzende Führung, empathische Führung. Ist das der Schlüssel zum Erfolg auch für dich selber gewesen?
Ich glaube, dass Empathie und das auch als Vorbild zu agieren, also dass man selber sich so verhält, wie man sich das von seinen Mitarbeitern vorstellt, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass dieses Schätzen aller Mitarbeiter im Team, dass man wirklich auch immer wieder auch klar macht, ihr seid ein essentieller Teil des Teams und ohne euch wäre ich nirgendwo, was ich meinem Team regelmäßig sage, weil das ist so, wenn ich ihn nicht hätte, würde ich auch die Position nicht besetzt bekommen. Ja? Und das ist, glaube ich, schon der Schlüssel zum Erfolg, meiner Meinung nach.
Sag mal, Angela, du hast ja sicherlich auch viele Recruiting-Aufträge, die ins Top-Management auf der sogenannten C-Level-Ebene unterwegs sein werden. Und gibt es den Punkt oder die 2 Punkte, woran es scheitert? Auch daran kann man ja letztlich lernen, wenn du das mal reflektierst.
Ja, Das Erste, was mir einfällt, ist, wenn jemand seine persönlichen Ziele über die des Unternehmens, der Organisation, den Marktgegebenheiten stellt. Und das ist leider ganz oft der Fall. Also es sind ja, wir haben ja nur mit Menschen zu tun, ja. Und es menschelt überall und es menschelt auch auf CEO-Ebene oder auf C-Level. Und wenn da die persönlichen Ziele da in die Quere kommen, halte ich die Person für völlig verkehrt. Ansonsten glaube ich, dass es wichtig ist, für eine Führungskraft auch mal erfahren zu haben, wenn Dinge nicht funktionieren. Und dass man nicht nur mit den Top 5% der Absolventen zu tun hat in seiner Arbeitswelt, weil das ist nicht die Realität. Daran kann sowas auch scheitern.
Bevor wir zu Hans-Joachim übergehen, wir haben noch eine wichtige Frage, die wir in diesem Jahr versuchen, in unserem Podcast zu erörtern, nämlich: Wie wird KI Führung beeinflussen? Und wir haben jetzt heute sehr viel von dir gehört, wie viel menschelt diese Aufgabe und wie viel Menschlichkeit du auch selber dort mit reinbringst. Was ist dein Blick drauf, deine Aufgabe? Wie stark wird sie beeinflusst werden in der Zukunft?
Ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist, man kann KI einsetzen in den ersten Stufen eines Suchprozesses. Sobald es um die Menschen geht, um die Interviews mit Menschen geht, um das richtige Match herauszufinden zwischen dem, was eben hier das Unternehmen sucht, zwischen dem und zu dem, was dann auch der Kandidat oder die Kandidatin sich vorstellt, da braucht es Menschen. Und da werden wir auch, glaube ich, immer existieren und Existenzrecht haben. Wenn es darum geht, in großer Anzahl Mitarbeiter zu rekrutieren für Positionen, dann kann man vermutlich sehr viel über KI abdecken, indem man erste Abgleiche mit Kandidaten, von Kandidatenprofilen zu Anforderungsprofilen macht. Ich habe ein Beispiel jetzt gerade kürzlich, ich hatte es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, ich habe einen Klienten neu gewonnen, ich habe 13 Gespräche geführt mit 13 verschiedenen Führungskräften, also sowohl der Familie als auch dem aktuellen Geschäftsführer als auch dem ganzen Management Board. Und es kamen 13 Mal unterschiedliche Facetten raus, die für die Zukunft wichtig sind. Und ich habe dann ein Meeting gemacht mit dem Familienrat, mit der Geschäftsführung. Und wir haben wirklich gemeinsam erarbeitet, was sind jetzt die Kriterien für die Zukunft? Wie können wir das Management Board mitnehmen? Sowas kann keine KI, bin ich mir ganz sicher. Es sieht nach einem ganz einfach formulierten Profil aus, was da rausgekommen ist. Aber das hat ungefähr 2 Monate gedauert. Und jetzt sind aber alle an Bord. Alle sind persönlich an Bord, alle haben das akzeptiert, wir gehen jetzt in diese Richtung, wir suchen jetzt jemanden, wunderbar. Alle haben das Vertrauen jetzt da rein und das, glaube ich, kann keine KI leisten.
Danke, Angela. Und jetzt hast du ein paar Minuten Pause, bevor du zum Abschlusswort nochmal reingeholt wirst. Aber jetzt hören wir erstmal, wie Hans-Joachim dieses Gespräch vernommen hat und zusammenfasst. Hans-Joachim.
Ja, herzlichen Dank. Es war sehr angenehm und bereichernd zuzuhören. Sehr, sehr strukturiert und klar. Ich bin mit meiner Beobachtung ein bisschen unstrukturierter und packe einfach mal so zu, was ich gehört habe. Ich fand schön interessant und zu Beginn auch, Achim hat es gesagt, Markt kennen, Netzwerk bauen und Empathie nicht verlieren oder immer Empathie behalten. Mir ist aufgefallen, dass der Lebenslauf der Text ist, aber der Kontext, in dem dann der Lebenslauf durchblutet wird, viel wichtiger ist. Und die kleinen Dinge, die passieren, also wie kommt ein Körper rein ins Büro, wo schaut er hin, wie nimmt er wahr, was er sieht, dass das so die kleinen Dinge sind, die dann den großen Unterschied machen. Wenn ich einen Menschen nicht greifen kann, also nicht begreifen kann, nicht erkennen kann, dann ist er kein Kandidat für dich und für den Markt im Zweifelsfall auch. Mut zur Klarheit ist mir deutlich geworden, Mut zur klaren Kommunikation, das ist nicht einfach oft. Aber daran wird der Unterschied gemacht. Und in den kurzen Momenten, die da sind, ist es hilfreich. Karriere, planbar, zum Teil, heutzutage Internationalität. Also wie gehe ich in anderen Kulturen um? Wie fühle ich mich zu Hause? Wie bleibe ich neugierig? Wie bekämpfe ich meine Angst oder meine Unsicherheit? Wie kann ich die nutzen, um viel zu erfahren aus meinem Umfeld? Ich fand noch sehr interessant zu sagen, also auch zu hören und für die Hörer und Zuhörerinnen im Kopf zu behalten. 2 Jahre ist an sich zu kurz, um eine Karriere zu bauen. Das ist ein Hopper. Da wird zu früh das mögliche Scheitern oder der mögliche Erfolg abgeschnitten. Kommt leider auch vor, weil Unternehmen das so wollen. Aber wenn man es selbst in der Hand hat, dann lieber dranbleiben und dann vielleicht nach 5 Jahren mal eine Firma wechseln und dann gucken, was bin ich im Markt wert. Ich glaube, Menschen muss man mögen, wenn man in dem Job ist. Und ich glaube, wenn man im Job als Leader, ob das nun ein kleiner oder ein großer, man ist immer einer, der vorgeht und Menschen mögen muss im Zweifelsfall. Und Ecken und Kanten sind gar nicht so schlimm, wenn man sie kennt.
Vielen Dank, Hans-Joachim. Und wie immer in unserem Podcast, Angela, hat unser Gast das letzte Wort. Ein Abschlusswort bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie hast du dieses Gespräch erlebt?
Ja, vielen lieben Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und natürlich noch so tausend Gedanken, die das weiterführen würde. Aber ich denke, ihr habt mal einen Einblick bekommen in das, was uns bewegt und treibt und antreibt. Und zum Thema Karriere planen. Ja, teilweise, wie du gesagt hast, da hat man seine Karriere vielleicht so aufgebaut, dass man denkt, ich habe alles perfekt gemacht und dann passiert irgendwas, womit es einfach nicht mehr funktioniert. Und das, wenn man das dann schafft, damit flexibel umzugehen und daraus ja für sich gestärkt herauszugehen, das ist, glaube ich, die Kunst. Ganz herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Das war der Spellcast. Lead long and prosper. Mit Sabine Schmidt-Roth, Achim Blöckebaum und Hans-Joachim Spreng. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.